Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt dabei sind. Heute fragen wir genau nach, wie wird man ständiger Diakon? Liebe Zuhörer, es gibt Priester, es gibt Diakone, es gibt Ordensleute und so weiter. Es gibt viele Bedienstete, die einen gewissen Rang in der Kirche haben und ihn auch durch ihr Amt sozusagen beistehen und leben und uns auch vorleben. Ein Blick darauf werfen wir heute, und zwar auf den ständigen Diakon. Für viele ist es ein bekanntes Amt, für viele Zuhörer ist es natürlich was ganz Unbekanntes. Wir fragen nach, was es damit auf sich hat. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ich grüße Sie zu einer neuen Sendung über den ständigen Diakonat. Und wir haben so viele Dienste und Aufgaben in der Kirche, und es wird auch eine große Vielfalt sichtbar, und es ist schön, wenn wir den einen oder anderen Dienst etwas näher vorstellen. Und hier und da gibt es ja auch Menschen, die einmal fragen, vielleicht ist dieser oder jener Dienst in der Kirche Aufgabe auch für mein Leben etwas, oder wo kann ich mich engagieren? Und da ist es auch gut, wenn man über die verschiedenen Berufe der Kirche Bescheid weiß.
Darüber geben wir Informationen hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Herr Pfarrer Bierschenk, es gibt Priester, es gibt Diakone und Ordensleute, habe ich vorhin gesagt. Ganz konkret wollen wir doch mal auf den Diakon einen Blick werfen. Was ist das für ein Mensch? Was macht er? Welche Aufgabe hat er in der Kirche?
Wenn wir auf den Diakon schauen, dann müssten wir vielleicht über das Amt in der Kirche kurz sprechen. Und zwar gibt es den Bischof. Und der Bischof leitet das Bistum, er ist gleichsam der Hirte, der Vorsteher, aber er kann natürlich nicht im ganzen Bistum gleichzeitig sein. Und deshalb hat er, man könnte sagen, vor Ort die Priester und auch die Diakone. Und man könnte sagen, diese sind gleichsam die Menschen, die vor Ort den Bischof auch in gewisser Weise präsentieren. Der Diakon, der ist schon uns aus der alten Zeit bekannt. Also wir finden auch schon in der Bibel den Diakon. In den Paulusbriefen wird er erwähnt, der dann zusammen mit dem Bischof gleichsam die Aufgaben in der Gemeinde übernimmt. Diakone haben zum einen den Dienst an den Tischen, das heißt, sie kümmern sich um die Gemeinde, aber es wird auch schon in der frühen Kirche darüber berichtet, dass sie den Dienst am Wort haben. Ein bekannter Diakon aus der frühen Kirche ist der heilige Stephanus. Schon von dieser Zeit her ist uns der Diakon ein Begriff. Aber wenn wir auf die heutige Zeit schauen, dann erleben wir Diakone ganz vielfältig eingesetzt. Sie sorgen sich um die Menschen in ganz vielen sozialen Brennpunkten. Sie gehen ins Gefängnis, sie sind Krankenhausseelsorger, sie kümmern sich um Randgruppen. Aber wir finden sie auch in der Verkündigung, in der Predigt. Also wir merken, die Diakone sind in einer ganz weiten Form eingesetzt. In manchen Diözesen gibt es weniger, in manchen Diözesen sind sie eine stärkere Gruppe, und diesen eigenen Dienst des Diakons, der wurde eigentlich erst nach dem Zweiten Vatikanum wieder entdeckt und auch stärker in das Bewusstsein der Menschen gerufen. Und somit gibt es auch nach dem Konzil erst wieder diesen diakonalen Stand als eigenen Stand wieder deutlicher betont. Mhm. Vorher war es dann oft so, dass die Priester in der Ausbildung eine kurze Zeit des Diakonats absolviert haben, gleichsam als Durchgang zur Priesterweihe hin. Und da dauerte das Diakonat manchmal nur 4 bis 6 Wochen.
Herr Pfarrer Bierschenk, ein Diakon, es gibt ja auch Priester. Und Sie haben gerade gesagt, ein Priester war in seiner Ausbildung zum Priesteramt ja auch einmal Diakon. Weshalb brauchen wir denn eigentlich heute noch Diakone? Und wenn damit verbunden auch die Frage, welche Aufgabe haben Sie denn überhaupt?
Wenn wir an die Zeit damals denken, dann war es sicherlich so, dass die Leiter, die Presbyter oder der Episkopos in der frühen Kirche zur Verkündigung in besonderer Weise hervorgerufen wurde und auch verkündigt hat. Aber es gab dann Unstimmigkeiten in der Gemeinde, dass auch manches nicht so lief. Und da hat man dann Diakone berufen, 7 an der Zahl, um in besonderer Weise auch zu sehen, dass es der Gemeinde gut geht. Und man hat das umschrieben mit dem Dienst an den Tischen. Und wenn wir es heute sehen, dann ist die diakonale Aufgabe in besonderer Weise das, dass sie zu Menschen gehen, zu Brennpunkten, da wo vielleicht auch der Pfarrer oder ein Priester nicht so direkt ist, hinkommt, dass sie dort arbeiten und wirken. Also wie gesagt, die Schwerpunkte zum Beispiel im Gefängnis oder im Krankenhaus oder bei der Randgruppenarbeit oder in einem Jugendzentrum. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten oder in der Jugendseelsorge, in der Erwachsenenbildung, wo Diakone sind und wo sie in besonderer Weise einen offenen Blick auf die Menschen haben, vielleicht auch gerade auf die Hilfsbedürftigen und ihnen darin auch die Liebe Gottes in besonderer Weise bezeugen. Behindertenarbeit, vielleicht auch Aussiedler, Flüchtlinge, also es gibt einen ganz breiten Bereich und dort sind sie im Einsatz. Aber sie sind auch, und dann kommt auch deutlich, dass das auch ein geistliches Amt ist, sie wirken auch im Gottesdienst mit, sie verkünden das Evangelium, sie assistieren bei einer Ehe, sie können Kinder taufen. Also die Bandbreite ist sehr groß und die Diakone sind auf jeden Fall für die Kirche eine große Bereicherung. Und es ist ein Geschenk, dass das Zweite Vatikanum dieses Dienstamt wieder neu belebt hat.
Aber es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, es gibt ja einen Pfarrer und er hat diese ganzen Aufgaben zu erledigen. Das gehört ganz einfach zu seinem Aufgabengebiet. In welcher Richtung steht denn dann der Diakon neben dem Pfarrer sozusagen?
Ich würde sagen, der Diakon ist einfach ein weiterer Mitarbeiter in der Gemeinde und er kann ja im Grunde genommen auch viele Aufgaben tun, die auch ein Pfarrer erledigt. Und es wird noch einmal deutlicher am Diakon, dass, was wir vielleicht nennen würden, nicht nur die Gottesliebe, sondern auch die Nächstenliebe und dass der Diakon in besonderer Weise auch ja gerade da bei den Menschen ist, die in Sorgen und Nöten leben oder in den Brennpunkten, wo vielleicht der Pfarrer der Gemeinde gar nicht hinkommt oder weil er auch mit der eigenen Gemeinde so sehr beschäftigt ist oder auch mit der Seelsorge innerhalb der Gemeinde. Da finde ich, es ist für einen Diakon eine große Chance und auch für die Kirche ein großes Zeugnis, wenn ein Diakon da ist, wo Menschen Hilfe brauchen, wo sie in Not sind, wo sie am Rand der Gesellschaft stehen. Und wenn dort auch deutlich wird, auch dort wirkt Kirche, auch dort ist sie präsent. Und wo ein Diakon für sich ein solches Charisma entdeckt, glaube ich, wird er zu einem großen Segen, nicht nur für die Menschen, denen er nahe ist und denen er beisteht, die er begleitet, sondern auch auf der anderen Seite für die Kirche, die dort eine besondere Ausstrahlungskraft auch gewinnt.
Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Warum brauchen wir Diakone? Es gibt viele in unserer Gesellschaft, viele Menschen, die arbeitslos sind, Asylanten, unheilbar Kranke, ja, Menschen, die auch zweifeln. Natürlich gibt es auch Hilfen durch das Gesetz, durch öffentliche Hilfen. Aber ein Diakon zum Beispiel hilft zum Beispiel in diesen Nöten, die nicht mit Geld zu lösen sind. Er tröstet, er weckt auch Hoffnung und so weiter aus Gottes Vertrauen heraus. Kann man das so sehen?
Ja, kann man so sehen, denke ich. Und wie gesagt, und deswegen ist es auch gut, dass wir auch in unserer Kirche heute immer wieder Diakone haben. Es gibt noch eine Besonderheit, da kommen wir vielleicht auch noch mal im Laufe des Gesprächs dazu. Manche Diakone werden hauptamtlich eingesetzt. Das heißt, zum Beispiel in unserem Bistum Erfurt, dort gibt es nur Diakone, die hauptamtlich innerhalb der Kirche beschäftigt sind. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Diözesen, wo der Diakon ehrenamtlich arbeitet. Und das heißt, er geht seinen normalen Beruf nach und dann, wo ihm die Zeit zur Verfügung steht, da kann er sich in der Gemeinde oder auch sozialen Schwerpunkten auch als Diakon anderen Bereichen zuwenden. Er behält aber seine Arbeit, die er vorher auch getan hat, und kann dann wahrscheinlich im eigenen Ermessen oder in der Absprache mit der Gemeinde da noch aktiv werden. Also es sind so zwei unterschiedliche Formen und es hat sicherlich beides Vor- und Nachteile. Aber ich denke, ein Diakon, der auch in der normalen Arbeitswelt steht, kann natürlich auch dort Zeugnis geben und ist auch dort präsent. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man hauptamtlich eine Aufgabe übernimmt, das heißt, wenn man im Gefängnis ist oder im Krankenhaus, dann kann man natürlich auch noch mal stärker auch den diakonalen Schwerpunkt setzen.
Nachgefragt, wie wird man ständiger Diakon? Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Gleich, liebe Zuhörer, geht's weiter und dann werfen wir genau einen Blick darauf, wie der Weg ist, um Diakon zu werden. Bleiben Sie dran, hier bei Radio Horeb. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Nachgefragt, wie wird man ständiger Diakon? Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Bierschenk, vor der Musikpause haben wir uns darüber unterhalten, warum gibt es überhaupt ein ständiger Diakon? Was ist seine Aufgaben? Wir haben festgehalten, wichtig ist es, sich um die Menschen zu kümmern, die in irgendeiner Not stehen, für sie zu beten, Hilfestellungen zu geben, nicht unbedingt finanzieller Art, sondern auf einer geistigen Ebene. Dann haben wir auch festgehalten, ein Diakon ist ganz wichtig in einer Pfarrei, dass er ganz einfach dem Pfarrer auch zur Seite steht. Aber jetzt, wie wird man eigentlich ständiger Diakon? Das muss man doch irgendwie erlernen.
Ja, man könnte zunächst würde man erstmal fragen, was hat ein Mann, der Diakon werden will, für Voraussetzungen? Und da könnte man erstmal so ganz allgemeine Positionen nennen. Also er muss natürlich auf Menschen zugehen können und muss auch ihre Nöte sehen. Da braucht er einen offenen Blick. Und natürlich ist es wichtig, wenn man Diakon werden will, dass man vom Evangelium, von der Botschaft Jesu selber berührt ist. Und dass man auch gleichsam ein geistliches Leben führt. Ich denke, das ist schon ganz wichtig, wenn man sich für einen solchen geistlichen Beruf entscheidet. Und natürlich ist gleichsam Jesus unser Vorbild. Und nach ihm sich auszurichten und für ihn und durch ihn hindurch gleichsam den Menschen sich zuwenden und den Menschen dienen. Wichtig ist natürlich auch, dass er ein gutes Verhältnis zur Kirche hat, dass er auch loyal zur Kirche steht und er muss auch bereit sein, wenn er ein solches Amt übernimmt, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. Und ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, wo ja die Räume in der Seelsorge auch immer größer werden, die Bereiche, dass man auch bereit ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Eine Besonderheit gibt es ja beim ständigen Diakon. Er kann auch verheiratet sein, das ist ja beim Priester nicht so. Aber beim Diakon, er hat eine Familie, also er kann eine Familie haben. Und es ist ja nicht so, dass man schon als Jugendlicher sich für dieses Dienstamt bewirbt, sondern man muss schon ein gewisses Alter haben, etwa 30 Jahre, wenn man überlegt, Diakon zu werden. Und wenn man die Ausbildung dazu nimmt, da ist man meistens schon über 30. Und man hat eine Familie, man hat einen Beruf, man lebt in einer Gemeinde und wenn man sich für den Dienst eines ständigen Diakons interessiert, diesen Beruf oder diese Berufung ergreifen will, dann muss man natürlich auch zunächst mit seiner Familie das abklären. Das heißt, die Frau, wenn die Kinder schon etwas größer oder schon erwachsen sind, dann auch mit den eigenen Kindern das besprechen. Kann ich mich auf ein solches Amt einlassen, welches ja auch die Familie in ganz besonderer Weise in Anspruch nimmt? Der Diakon, der seine Aufgabe auch in der Öffentlichkeit vollzieht, der immer wieder unterwegs ist. Ich glaube, das geht nur, wenn man die Frau an der Seite hat, die da auch voll und ganz Ja zu sagt. Und dann ist der Beruf, den er vorher ausgeübt hat, da auch muss man ja auch sehen, kriegt man das zusammen, kann man das in Verbindung bringen oder ist das auch gut gelungen. Und in der Gemeinde, da ist natürlich auch klar, wer Diakon werden will, dass er in der Gemeinde aktiv ist, am Leben der Gemeinde teilnimmt, vielleicht auch schon vorher Aufgaben und Ämter innehatte, dass er dann auch gleichsam dieses Amt als einen weiteren Schritt tiefer hinein vielleicht oder in der Gemeinde, das wäre zu überlegen. Aber wichtig ist natürlich, dass er in der Gemeinde aktiv ist. Für eine solche Aufgabe, die ja auch den ganzen Menschen fordert, ist es natürlich auch wichtig, dass man physisch und psychisch gesund ist, dass man kräftig ist und sozusagen gesund, dass man belastbar ist, dann eine gute Allgemeinbildung hat, dann vom Alter her, wie gesagt, so etwa ab 30 kann man sich dafür bewerben, aber man sollte wahrscheinlich auch nicht sagen, jetzt für das Rentenalter. Es kommt natürlich vielleicht sogar mal vor, wenn man noch ein rüstiger Rentner ist, aber ich denke so, das Bewerbungsalter sollte nicht 60 sein oder noch älter, wenn man sagt, man möchte jetzt im Ruhestand noch eine Aufgabe übernehmen. Manchmal kann das sein, wenn man schon vorher ein Studium gemacht hat in der Theologie und sich das dann so fügt, das kann schon mal im Ausnahmefall sein, aber im Normalfall ist vielleicht so das Alter zwischen 30 und 45 so das Alter, wo man sich vielleicht für eine solche Aufgabe, für einen solchen Dienst bewirbt.
Also es müssen unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sein, haben Sie gesagt. Man muss verankert sein in der Familie, man muss sich dort auch bewährt haben. Also man muss auch in der Pfarrgemeinde tätig sein oder sollte man vielmehr. Man muss auch vielleicht mit dem Gebetsleben gut vertraut sein, Herr Bierschenk. Wie sieht es denn damit aus, Herr Pfarrer Bierschenk?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das gilt ja für alle geistlichen Berufe. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Man kann natürlich viel tun, viel machen. Es gibt viele Nöte, soziale Situationen, wo man immer sagt, da ist Hilfe wichtig und da ist wichtig, dass die Kirche sich einsetzt und den Menschen mitnimmt. Aber das geht jedem so, das geht dem Priester so, das geht auch der Gemeindereferentin so. Wenn das geistliche Leben nicht die Grundlage bildet, das heißt, wenn unsere Beziehung zu Christus nicht lebendig ist oder verkümmert, weil wir scheinbar so viel zu tun haben, dann wird der Dienst, den wir da tun, letzten Endes ja uns selber vielleicht am Ende frustrieren oder auch kaputt machen oder auch krank machen. Ich glaube, das ist die tiefste Voraussetzung. Und dann, wenn wir das wirklich auch tun, weil wir uns von Jesus berufen, gesandt wissen, dorthin zu gehen, dann, glaube ich, erleben wir auch dann eine tiefe Erfüllung in einem solchen Dienst. Sonst werden wir wie Sozialarbeiter, die machen auch einen wertvollen Dienst und eine gute Aufgabe. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir als Geistliche, das gilt auch für den Diakon, unterwegs sind und so auch in besonderer Weise in den Aufgaben, die wir da übernehmen, auch die Liebe Christi zu den Menschen bringen. Und nicht nur ihnen Hilfe anbieten, was natürlich auch schon viel ist, sondern auch das wirklich auch aus einer Verbundenheit mit Christus heraus tun. Und deshalb ist es für einen Diakon wichtig, auch lebensnotwendig, dass er ein geistliches Leben führt. Bei ihm ist es natürlich so, er muss das auch mit seiner Frau, mit seinen Kindern abstimmen. Tut man Gebetszeiten zusammen oder hat man Gebetszeit für sich allein? Je nachdem, das muss man jeder in seiner Familie für sich auch abstimmen und überlegen, wie das zusammengeht. Aber also mal, so wie ich das so auch erlebe bei vielen Diakonen, die man so näher kennt, da geht das im Grunde genommen nur, wenn auch Frau und Mann zusammen das als einen geistlichen Weg zusammengehen. Also alleine kann man das, glaube ich, auch
machen. Alleine geht's nicht und es ist, ja, denke ich, auch nicht so gewünscht, wenn man das Ganze mal etwas näher betrachtet. Aber Herr Pfarrer Bierschenk, wenn ich jetzt sehe, ich habe diese Kriterien erfüllt, zumindest gehe ich mal davon aus, ich bin verankert mit meiner Familie, in der Gemeinde, mit meinem Gebetsleben und so weiter. An wen muss ich mich denn da wenden, wenn ich den Wunsch habe und vielleicht in mir die Berufung spüre, Diakon zu werden, weil ich anderen Menschen beistehen möchte, ihnen helfen möchte?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen wendet man sich an seinen eigenen Heimatpfarrer und trägt ihm das mal vor und dann wird vielleicht der Pfarrer der Gemeinde sagen, das kann ich mir gut vorstellen oder er wird vielleicht seine Eindrücke mitteilen. Und dann kommt man vielleicht ins Gespräch mit einem Verantwortlichen des Bistums. Es ist halt so, dass manche Diözesen dankbar sind für Bewerbungen und andere versuchen das auch eher, andere Diözesen so zu tun, dass das Bistum Ausschau hält oder fragt, kennt ihr jemanden, der für diesen Dienst geeignet ist und auf die Suche geht und dann werden andere angesprochen. Das ist also in den Diözesen ganz unterschiedlich. Es gibt hier und da Menschen, die das ständige Diakonat im Blick haben, vielleicht auch gern einen solchen Weg gehen möchten. Und dann gibt es halt die Frage, manche wollen ihren Beruf behalten. Da gibt es halt in manchen Diözesen nur hauptamtliche Diakone. Da müsste man sich dann auch wieder orientieren. Also das ist ganz unterschiedlich, wie das in den einzelnen Diözesen gehandhabt wird. Aber ich denke, wer den Wunsch verspürt, das ist das Beste und Sicherste. Man bespricht sich, wenn man zum eigenen Pfarrer ein gutes Verhältnis hat, erstmal mit dem eigenen Pfarrer. Oder man geht zu den Verantwortlichen in der Berufungspastoral, der ja in jedem Bistum benannt ist, und versucht einfach, ihm das Anliegen vorzutragen. Und derjenige, zum Beispiel, der weiß dann auch, wie es im eigenen Bistum gehandhabt wird oder mit wem man dann nochmal sprechen kann, der einem dann auch in seiner Suche, in seinen Fragen helfen kann. Oder man kann natürlich auch mit einem Diakon, den man kennt und schätzt, im eigenen Bistum Kontakt aufnehmen und einfach auch mal nachfragen, wie ist das in unserem eigenen Bistum geregelt? Und ich glaube, das sind so gute Möglichkeiten, da erstmal Orientierung zu finden. Die Ausbildung, die dauert im Normalfall 4 bis 5 Jahre und erfolgt berufsbegleitend. Das heißt, es ist schon ein Mehraufwand nötig. Also man bleibt erstmal in seinem normalen Beruf und hat dann Wochenenden, Kurse. Oder wer jetzt auch noch keine theologische Ausbildung hat, der arbeitet mit dem Würzburger Fernkurs. Da gibt es einen Grund- und Aufbaukurs. Das ist halt auch wichtig, dass man als Diakon dann auch eine gute theologische Ausbildung hat.
Was ist theologisch, was ist das, der Fernkurs, der Würzburger Fernkurs?
Das ist ein Kurs, da kriegt man immer Briefe zu bestimmten theologischen Themen und die muss man dann durcharbeiten. Und dann hat man aber auch dann immer wieder auch Treffen, wo man dann auch diese Briefe, die man bearbeitet, dann auch bespricht und sich damit auseinandersetzt. Aber man macht das sozusagen nicht wie normale Studenten, die dann zur Vorlesung gehen, sondern man arbeitet da mit Fernbriefen, also mit Schriften, die ganz verschiedene Inhalte abhandeln zu Fragen der Theologie. Und diesen Kurs absolviert man dann. Da muss man auch Arbeiten schreiben. Und ja, das ist so theologischer Fernkurs, also man geht nicht zum Studium, sondern man arbeitet das ja zu Hause durch.
Kann man das gleichsetzen mit einem Studium?
Eigentlich, man lernt sehr viel, aber ich glaube, ein direktes Studium über 5 Jahre an einer Universität mit Seminaren und allem drum und dran ist natürlich nochmal eine viel intensivere Ausbildung, als wenn man jetzt nur, sage ich jetzt mal, den Fernkurs absolviert, weil man sich auch nicht so viel austauschen kann, wie wenn man jede Woche zum Studium geht, Kommilitonen hat, Professoren hat, die man immer direkt befragen kann. Ich glaube, das ist dann schon noch intensiver. Aber es ist eine gute Möglichkeit, im Rahmen des Alltags eine solche Ausbildung zu machen.
Dann geht es weiter. Also wir haben den theologischen Fernkurs abgeschlossen. Wir sind bei der Diözese vorstellig geworden und Sie haben uns grünes Licht gegeben, haben gesagt, okay, Sie dürfen starten.
Das hängt ja auch, dieser Fernkurs oder auch die Theologie, das ist ja quasi auch schon verbunden damit, dass man angenommen wird als Bewerber für dieses Amt. Es hat jetzt keinen Sinn, jetzt schon mal vorsichtshalber den Fernkurs zu absolvieren, damit man anschließend sich als Diakon bewirbt. Denn dann ist das schon mit in der Ausbildung drin. Wichtig ist natürlich dann auch, dass man während der Ausbildungszeit verschiedene Praktikas macht, dass man in der Gemeinde aktiv wird, dass man auch die verschiedenen Bereiche der Caritas kennenlernt und somit auch auf diesen Dienst pastoral vorbereitet wird. Und natürlich haben wir eben schon mal gesprochen, dass man auch das geistliche Leben ausbildet und dass man auch jemanden hat, mit dem man sich austauscht, dass man eine geistliche Begleitung hat, die einem auch hilft, diesen Weg als geistlichen Weg zu gehen.
Herr Pfarrer Bierschenk, Diakone in der Ausbildung leben doch natürlich auch in einer gewissen Gemeinschaft. Das heißt, da findet auch ein reger Austausch statt.
Das stimmt. Man trifft sich immer wieder zu Wochenenden oder auch zu Zeiten, wo man gemeinsam sich auf den Weg macht, wo man sich unterwegs auch trifft, sich austauscht, auch die Verantwortlichen des Bistums kennenlernt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil ja jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Geschichte hat. Und der Austausch und das mitbrüderliche Zusammensein für diejenigen, die sich auf dem Weg zur Ausbildung zum ständigen Diakonat machen, ist auch wesentlich.
Und womit schließt denn die Ausbildung zum ständigen Diakon?
Am Ende wird man dann zum Diakon geweiht. Da ist ein festlicher Weihegottesdienst. Und dann verspricht man, das ist ähnlich dann wie bei der Priesterweihe, in die Hand des Bischofs, ganz verschiedene Bereitschaften. Also bist du bereit, dich weihen zu lassen zum Dienst in der Kirche, zum Wohl des christlichen Volkes deinen Dienst auszuüben, den Schatz des Glaubens treu zu hüten und den Glauben in Wort und Tat zu verkünden. Man ist ja normalerweise als Bewerber für das ständige Diakonat verheiratet, aber es gibt sicherlich auch einige, die bis dato zur Weihe nicht verheiratet sind, und diejenigen geloben dann auch oder versprechen dann auch die Ehelosigkeit. Und dann versprechen sie, im Geist der Innerlichkeit zu leben, ein Mann des Gebetes zu sein, das Stundengebet zu verrichten und auch das Gebet für das Volk, für die Welt zu verrichten, den Armen und Kranken beizustehen, den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen und sein eigenes Leben nach dem Bild und Beispiel Christi zu gestalten. Und natürlich dem Bischof versprechen sie auch Gehorsam und auch den Nachfolgern. Also das ist auch schon ein sehr starkes Versprechen, was man dem Bischof abgibt. Und das zeigt auch, wie eng der Diakon auch im Dienst mit dem Bischof im Bistum Verantwortung hat und gleichsam als eine geistliche Gemeinschaft mit dem Bischof seinen Dienst verrichtet.
Nachgefragt, wie wird man ständiger Diakon? Das ist heute unser Thema, liebe Zuhörer, in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Grundkurs des Glaubens, nachgefragt, wie wird man ständiger Diakon? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Aus Diedorf ist er uns zugeschaltet. Wenn Sie mitsprechen wollen, Fragen stellen wollen, vielleicht sind Sie ja auch schon mal mit einem Diakon in Berührung gekommen, rufen Sie an. Die Leitungen sind freigeschaltet. Herr Pfarrer Bierschenk, es geht los mit einer ersten Anruferin. Es ist Frau Kiefer aus dem Saarland. Grüß Gott, Frau Kiefer.
Ja, grüß Gott. Also ich habe eine Frage, er kann doch auch Sakramenten spenden, der Diakon. Und das wäre doch, sich mal vorstellen, die Taufe kann er doch spenden und Ehesakrament. Ich meine, außer dass dann Eucharistiefeier dabei ist, ein Ehesakrament. Und wie ist das mit der Krankensalbung? Und auch gut, Beerdigung kann er sowieso machen, ne?
Genau.
Ist das, bin ich da richtig informiert oder? Ja. Stimmt das nicht so ganz?
Mhm. Fragen wir mal nach, Frau Kiefer, ja. Dankeschön.
Ja, bitte.
Also die Taufe kann er auf jeden Fall spenden. Auch kann er bei der Ehe, da spenden sich ja die beiden Eheleute das Sakrament, da assistiert er auch. Dann Beerdigung ist auch klar. Da sind die einzelnen Bereiche des Beichtbußsakrament, kann er nicht. Und auch die Krankensalbung. Da gibt es immer noch mal Gespräche und Diskussionen, bei der Krankensalbung vor allem, aber da ist dann praktisch der Priester. Aber er kann den Sterbenden begleiten, ihm auch die Wegzehrung, die Krankenkommunion bringen. da hat er also auch einen Dienst, den er tun kann und wo er auch sterbende Menschen beistehen kann. Ja.
Ständiger Diakon, das ist doch auch die Vorstufe zum Priesteramt. Ist das wieder ein anderer Weg?
Der ständige Diakon, der ist verheiratet, im Normalfall hat Familie und wird praktisch zum Diakon geweiht. Das heißt, er wird dann nicht später zum Priester geweiht. Die anderen, das sind praktisch die Priesteramtskandidaten, die werden zum Diakon geweiht, ungefähr ein Jahr vor der Priesterweihe, haben dann ein Jahr als Diakon, leben sie in der Gemeinde, haben meistens ein halbes Jahr ein Praktikum in einem sozialen Schwerpunkt, Brennpunkt, und werden aber dann anschließend nach einem Jahr zum Priester geweiht. Und bei den sogenannten ständigen Diakonen ist es so, dass sie sich schon auf den Weg machen, zum Diakon werden und nicht gleichsam Priesteramtskandidaten sind, die dann nach einem Jahr zum Priester geweiht werden.
Ja, wobei es ja also auch diese Besonderheit gibt, dass es ständige Diakone gibt, die also zölibatär leben, aber nicht Priester werden, sondern ganz einfach als Diakon weiter leben und arbeiten.
Genau. Und es gibt vielleicht manchmal einen Ausnahmefall, dass jemand, der zölibatär lebt, nicht verheiratet ist, sich dann vielleicht später auch zum Priester weihen lässt. Das könnte auch sein.
Könnte sein, muss aber nicht sein. Hm? Gut, danke schön, Frau Kiefer, für Ihren Anruf.
Ganz schnell eine Frage. Ja. Ich kenne aber einen Priester, also wenn er Witwer geworden ist, der Diakon, und ist aber dann zum Priester geweiht worden. Das geht aber dann.
Also jetzt hier in unserem Bistum gab es jetzt auch einen älteren Herrn, der ist 63 oder jetzt sogar schon 64, der ist auch verwitwet, hatte eine theologische Ausbildung schon früher gemacht, und der hat sich jetzt auch entschieden, noch Priester zu werden. Wurde dann zum Diakon geweiht mit 63 und dann ein halbes Jahr später mit 64, glaube ich, schon zum Priester geweiht. Das gibt's auch, aber
das
es kommt
es.
Eher selten vor.
Wunderbar. Und liebe Zuhörer, Sie kennen alle Herrn Dr. Lochner, ein Referent von uns, meistens in der Credo-Sendung oder im Musikmagazin, singet dem Herrn sonntags nachmittags zu hören. Das ist auch eine Besonderheit, denn er hatte einen ganz ähnlichen Weg eingeschlagen. Aber dies nur als Randbemerkung. Es geht weiter mit Herrn Schneiderbanner aus Stolberg. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott. Ja, ich wollte auch dem Pfarrer Bierschenk und zum Diakonat auch eine Frage stellen. Also ich selbst bin jetzt 57 Jahre und wollte vor 2 Jahren, als ich hierher gezogen bin, mich noch zum Diakonat bewerben. Ich muss dazu sagen, ich bin schon viele Jahre daran, diesen Beruf zu ergreifen. Und jetzt hat man mir gesagt, also ich bin zu alt mit 55 Jahren, vor 2 Jahren war das. Also ich brauche mich weiter gar nicht bewerben, gar nicht bemühen. Also mit 55 Jahren, also sind sie zu alt. Und das hat mich also so enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich schon viele Jahre diesen Beruf versuche zu ergreifen und durch viele Umzüge immer wieder war es immer wieder schwierig, längere Zeit an einem Ort zu bleiben und so, dass ich also jetzt also endgültig jetzt also mir nochmal die Frage gestellt habe und nochmal mich beworben habe und man hat mich mit 55 Jahren praktisch sozusagen also zum alten Eisen gesteckt. Also sie sind so alt, es geht nicht mehr, obwohl ich theologische Vorbildungen habe und auch mal studiert auf viele Semester und im persönlichen Bereich, in geistlichen Gemeinschaften eben viel Exerzitien und so weiter. Alles, also das hat mich also doch ziemlich zurückgeworfen, muss ich ehrlich sagen. Also dass man da so eine Altersgrenze, hat man gesagt, man hat eine Altersgrenze, 55 Jahre und darüber geht nichts mehr. Ja. Und das finde ich irgendwie heute, gerade in der heutigen Zeit, wo so ein Berufsmangel ist, wo so geistliche Not ist und wo auch die Menschen immer älter werden und wo gerade auch ältere Männer mit 50 doch eine gewisse Lebenserfahrung haben und geistliche Erfahrung, dass man die da so abtut und finde ich irgendwie eine Diskriminierung des Alters. Ja. Ich muss sagen, ich bin in der ambulanten Pflege tätig, bin jetzt erst wieder neu eingestiegen, bin also Krankenaltenpfleger, war viele Jahre im Altenpflegepsychiatrischen Bereich tätig, also wie im sozialen Armutsbereich, kann man sagen. Und das hat mich jetzt einfach schon ein bisschen enttäuscht. Da wollte ich einfach dazu sagen, gibt es diese Grenze, also und wie weit gibt es davon Ausnahmen? Also
ja. Herr Stolberg, wir haben Ihre Frage verstanden und Herr Pfarrer Egon Bierschenk hat ja auch schon zu Beginn darauf hingedeutet, dass es da spezielle Grenzen auch gibt. Herr Pfarrer Bierschenk.
Die sind sicherlich von Bistum zu Bistum variabel. Aber ich denke schon, wenn man jetzt sich auf einen solchen Weg macht, so eine Ausbildung, die dauert ja auch 5 Jahre, sicher kann man auch im Seniorenalter noch viel bewirken. Ja, das ist sicherlich auch in gewisser Weise ein Ermessensspielraum der einzelnen Diözesen. Aber ich weiß, die meisten Diözesen gehen davon aus, dass man 50, also so für diese Ausbildung dann sagt, das ist so die Obergrenze. Ne? Ja, das ist im Einzelfall, kann man da immer nochmal überlegen. Aber ich glaube, da hat jedes Bistum seine eigenen Kriterien. Das kann man jetzt, glaube ich, so generell nicht sagen. Aber ich glaube schon, wenn man für ein geistliches Amt sich bewirbt, da ist es schwierig. Also, aber ich glaube, da hat jedes Bistum auch so eine gewisse eigene Praxis. Wie gesagt, der eine, der jetzt in unserem Bistum auf dem Weg war, der ist mit 64 noch zum Priester geweiht worden. Das ist dann auch eher eine Ausnahme. Ne? Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie da jedes Bistum reagiert oder wie man dann vorgeht. Und es kommt sicherlich beides zusammen, das eigene Interesse und dann sicherlich auch nochmal das Bistum, was dann im konkreten Fall auch prüft, entscheidet und auch dann überlegt. Es gibt ja dann den Diakonatshelfer, der ja auch in vielen Diözesen auch für viele eine Aufgabe ist, die auch von Älteren übernommen werden, die dann auch Wortgottesdienste halten oder da, wo der Pfarrer ein Riesengebiet hat, dann dort auch Aufgaben übernehmen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, weil den ständigen Diakonen, da werden immer nur mal einer, mal zwei. Also es ist jetzt nicht so, dass da auch jetzt, es muss ja dann auch immer ein spezielles Aufgabengebiet für einen solchen Diakon auch gefunden sein. Ne?
Dankeschön, Herr Stolberg, für Ihren Anruf. Liebe Zuhörer, die Leitungen sind freigeschaltet. Gerne dürfen Sie mitsprechen heute über das Thema, wie wird man ständiger Diakon? Wir fragen nach. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Bierschenk, über die Ausbildung haben wir jetzt schon eine ganze Weile gesprochen, aber dennoch muss ich die Frage stellen, was kostet das Ganze eigentlich?
Tja, so genau kann ich das auch nicht sagen. Es wird sicherlich eine Regelung geben zwischen dem Bistum und demjenigen, der sich auf den Weg macht. Und da wird es sicherlich Regelung, also so genau weiß ich das jetzt auch nicht, wie man das jetzt preislich regelt. Aber ich denke mal, die Kosten, die jetzt für die Ausbildung entstehen, wenn man jetzt vom Bistum angenommen ist, die übernimmt die Diözese. Aber es gibt vielleicht hier und da Veranstaltungen, die man auch im eigenen Sinne für sich aufnimmt. Oder wenn man sich trifft mit den anderen Diakonen, da gibt es vielleicht einige Sachen, die man dann auch selber bezahlen muss. Aber grundsätzlich, wenn man von der Diözese angenommen wird für die Ausbildung zum ständigen Diakon, dann glaube ich, übernimmt auch die Kosten die Diözese. Also man hat da jetzt nicht ein Riesenvermögen zu bezahlen, wenn man sich auf einen solchen Weg macht. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass das Bistum einen für diese Ausbildung auch annimmt.
Das ist die große Voraussetzung, das ist schlicht und einfach die Hürde schlechthin, die es zu überwinden gilt, wenn man das ernsthaft vorhat, vor allen Dingen auch, dass es durchbetet und getragen wird, auch durch unseren eigenen Glauben.
Genau, das kommt natürlich mit dazu oder ist auch eine Voraussetzung, aber ich glaube, dass man sich auch letzten Endes nur bewirbt für einen solchen Dienst oder in Frage kommt, wenn man auch ein geistliches Leben führt.
Ja, ist das denn als Ehrenamt zu sehen, der ständige Diakonat, oder ist das wirklich ein Beruf der Kirche, womit ich also auch meine Familie unterhalten kann sozusagen?
Das ist halt in jeder Diözese unterschiedlich. Es gibt Diözesen, zum Beispiel in Magdeburg, da sind die Diakone nur im Ehrenamt. Es gibt ganz wenige Hauptamtliche. Aber in anderen Diözesen gibt es zum Beispiel nur hauptamtliche Diakone. Das heißt, sie sind voll praktisch im Bistum beschäftigt und haben ihren alten Beruf aufgegeben und sind jetzt praktisch arbeiten in einer Gemeinde mit sozialen Brennpunkten dann. Also das ist in jeder Diözese unterschiedlich gehandhabt.
Herr Pfarrer Bierschenk, in Ihrer Ausbildung zum Pfarrer waren Sie ja auch Diakon. Das gehört ja zur Ausbildung dazu. Was waren denn Ihre ganz konkreten Aufgaben damals gewesen?
Ich war damals Diakon in Eisenach und dort in Bad Salzungen. Und dort hatte in Eisenach die Caritas ganz unterschiedliche Einrichtungen. Zum einen gab es so einen Dienst, wo Menschen in der Stadt besucht wurden, die am Rande leben, denen geholfen werden musste. Und da bin ich vormittags immer mit einer Betreuerin zu den einzelnen Personen hingefahren, um zu sehen, wie geht's ihnen, wie ist der Haushalt, braucht er Hilfe. Es wurde manchmal Geld ausgezahlt. Und da wurden Menschen ganz konkret begleitet, also durch einen sozialen Dienst. Und nachmittags war ich in einer Einrichtung. Zum einen kamen dort Menschen hin, die auch ganz unterschiedliche Nöte hatten. Das heißt, sie bekamen zweimal die Woche Lebensmittel, die von großen Geschäften übrig waren und dort hingebracht wurden. Und dort konnte man auch etwas essen, bekam dann zweimal Lebensmittel, die man dann sich mit nach Hause nehmen konnte. Und es gab dann immer nachmittags ein Treff für Kinder aus sozial schwierigen Familien, aber auch für Menschen, die einfach auch sich treffen wollten dort und Gemeinschaft gesucht haben und Hilfe auch brauchten. Und dort war ich dann am Nachmittag mit denen zusammen, habe manchmal mit denen was gespielt oder mich mit den Erwachsenen unterhalten, einfach dort eine Präsenz gezeigt, um mit den Lebenssituationen ja, derer, die am Rand leben, vertraut zu werden und ihnen auch ein Stück Gemeinschaft und auch ja, zu gewähren und ihnen auch Hilfen aufzuzeigen, wie man das in dem Praktikum vielleicht für ein halbes Jahr tun konnte. Und da gab es ein gutes Netz innerhalb der Caritas oder sozialpädagogische Familienhilfe, wo dann dort den Familien und vor allem auch den Kindern viele Hilfe zuteil wurde. Und da habe ich mitgemacht und da gab es eine Essenausgabe, so ähnlich wie eine Suppenküche und dort war ich auch mit aktiv. Also man hat mal so diesen Bereich kennengelernt und man glaubt manchmal gar nicht, wie viel Nöte es auch in einer Stadt geben kann, die man im Normalfall gar nicht so, wenn man sich im normalen bürgerlichen Umfeld aufhält, kennenlernt.
Das heißt also, Herr Pfarrer Bierschenk, dass man auch sensibilisiert wird für diese Nöte, dass man die Nöte lernt, auch wahrzunehmen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, sind wir auch als Kirche immer wieder gefragt. Und da, wo uns das gelingt, gerade auch zu den Sozialschwachen oder zu den Kranken oder zu den Menschen, die nicht so sehr Ansehen haben in der Öffentlichkeit, wenn wir uns da als Kirche hinbewegen, dort präsent sind, dort auch mit den Menschen Zeit verbringen, ihnen nahestehen, ich glaube, dann wird auch Kirche glaubwürdig. Und dann setzt sich das, was wir im Gottesdienst feiern, ist dann nicht nur der Sonntag oder ist nicht nur der Gottesdienst, sondern strahlt dann auch in den Alltag hinein. Und das, was Jesus uns mit Gottes- und Nächstenliebe mitgibt, wird auch gerade da in besonderer Weise sichtbar. Und ich glaube, das ist auch ein guter Dienst, der innerhalb der Kirche aufleuchtet, wo wir auch selber ja, das Evangelium praktisch im Alltag umsetzen können.
Schauen wir noch einmal ganz kurz auf den Dienst des Diakon. Der Dienst als Diakon, haben Sie gesagt, ist zunächst mal der Dienst bei den Menschen, die Nöte wahrzunehmen, aber auch der Dienst in der Kirche, das heißt auch der Dienst am Altar. Sie haben Taufe angesprochen und so weiter. Das ist ja was ganz Wunderbares. Der Diakon spannt doch einen Riesenbogen aus der Sicht des Menschen, aus dem Alltag heraus bis in die Kirche hinein, vor Gott, vor den Altar.
So wie ich es eben andersrum gesagt habe, ist es natürlich auch, kann man das auch so sagen, dass als Diakon deutlich wird in der Liturgie, dass der Dienst am Menschen und der Dienst für Gott untrennbar zusammenhören. Beides gehört zusammen. Der Dienst am Menschen, also auch sich aufopfern, manchmal auch aufreiben lassen und das, was ich in der Woche erlebe, mit meinen Aufgaben, mit dem Menschen, dass ich das dann auch vor Christus bringe, in der Liturgie gleichsam meinen Alltag vor Gott hintrage. Und das geschieht in besonderer Weise auch im Gottesdienst. Aber das kommt beim Diakon auch dann zum Ausdruck, wenn er die Kranken betreut, wenn er ihnen die Krankenkommunion bringt, wenn er Sterbende begleitet, wenn er ja mit den Armen Solidarität lebt. Und wenn er in besonderer Weise auch im Gebet für die Menschen, die ihm anvertraut sind, in der Eucharistiefeier, in den Fürbitten auch das Gebet vor Gott bringt.
Es geht weiter mit Herrn Breitsch aus Rheinfelden. Ich hoffe, der Ort war jetzt richtig, Herr Breitsch.
Grüß Gott. Ja, ist richtig. Grüß Gott.
Danke. Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, also der Mensch hat ja nun nicht immer eine ganz geradlinige Lebensbahn. Und deswegen jetzt die Frage in diesem Punkt, was ist mit einem Diakonat, einem ständigen Diakonat beispielsweise bei geschiedenen, nicht wiederverheiratet natürlich, aber geschiedenen Menschen, die ja auf ihrem Hoch- und Tiefweg nun erkennen, nach der Scheidung, nach in diesem neuen Leben, Mensch, das ist eigentlich meine wahre Berufung. Geht das oder ist das komplett ausgeschlossen?
Tja, das ist schwierig. Also ich denke mal, wenn jetzt jemand geschieden ist und wieder verheiratet ist, ich glaube dann als Diakon, also würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, wird das sicherlich schwierig sein. Er kann sicherlich sich in der Gemeinde einbringen, auch da, aber ein Dienstamt in einer solchen Situation, ich glaube, das wird schwierig sein. Da wird man, ja, also ich kann mir es schwer vorstellen.
Wichtig ist natürlich hierbei auch, dass die Kirche an die Unauflöslichkeit der Ehe ja, hält, dass sie das beachtet. Und das muss natürlich dann auch ganz individuell mit dem Zuständigen für den ständigen Diakonat der Diözese besprochen sein. Ja, danke schön für Ihren Anruf.
Ich hätte noch ganz kurz.
Ja.
Also es gibt wirklich, weil ich habe beide Versionen schon gehört, ja und nein. Unser Dekan aus unserem Bereich hat mir kürzlich mal gesagt, wenn das Leben, das ich jetzt führe oder das der Geschiedene jetzt führt, in Ordnung ist, dann ist das durchaus möglich.
Ja, also ich sag mal, wenn seine Verhältnisse auch geordnet sind, ne, dann denke ich mal, dann dürfte es kein Problem sein. Wenn aber jemand jetzt zum Beispiel geschieden ist, wieder verheiratet ist, praktisch nicht kirchlich, sondern nur zivil, dann glaube ich, ist es schwieriger.
Ich denke, da ist also auch ganz wichtig, das Gespräch mit dem Zuständigen zu suchen. Und dann wird es mit Sicherheit auch Klärung geben. Ja, danke schön für Ihren Anruf.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Dankeschön gleichfalls.
Ja, also wir sehen, Herr Pfarrer Bierschenk, es ist nicht einfach. Es müssen unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sein. Wenn Sie jemand treffen und Sie sich als Pfarrer auch vorstellen könnten, Mensch, das wäre jemand, den könnte ich mir gut als Diakon vorstellen. Das merkt man ja manchmal Menschen an. Würden Sie ihn ansprechen?
Ich würde ihn, also ich sage mal so, in unserer Gemeinde gibt es ja die Diakonatshelfer und das ist auch ein ganz wertvoller Dienst. Und da erlebe ich, wir haben drei in unserer Gemeinde, wenn jetzt manche werden älter und scheiden aus diesem Dienst aus, und dann schaue ich schon, wer in unserem Dorf wäre geeignet oder ich frage auch mal, was meint ihr, die Gläubigen in der Gemeinde, wer für eine solche Aufgabe geeignet ist. Und da gibt es schon auch hier und da Namen, wo dann, also ich glaube, dieser Mensch, der Mann oder diese Frau sind für diesen Dienst geeignet und da bin ich auch dankbar für. Wenn ich jetzt selber jemanden erlebe, wo ich glaube, das wäre für ihn ein guter Weg, dann würde ich ihn auch ansprechen. Natürlich ist das nur das eine, die, sage ich jetzt mal, Begutachtung des Bistums oder auch das Jawort des Bistums zu einem solchen Weg ist natürlich dann die andere Frage. Ne? Das wäre aber, dass man manchmal so zum Überlegen bringt, ob ein Weg innerhalb der Kirche für den einen oder anderen wertvoll wäre, das tue ich schon.
Dankeschön, Herr Pfarrer Bierschenk. Es war hochinteressant gewesen, über das spannende Thema der Diakonat zu sprechen. Heute ganz besonders nachgefragt, wie wird man ständiger Diakon? Ich hoffe, liebe Zuhörer, wir konnten viele Informationen Ihnen geben. Und vielleicht ist ja auch in Ihnen mal was aufgebrochen, dass Sie sich auf den Weg machen und das Gespräch mit Ihrem Pfarrer mal suchen, über das Gespräch über den ständigen Diakon. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Sie wurde aufgezeichnet, auf CD gebrannt. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst ist 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie unseren Download- und Podcast-Service. Herr Pfarrer Bierschenk, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte Sie der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.